Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Siegel.
Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es für dich sein?
Einen Kaffee schwarz, bitte, ohne Zucker.
Und dein Wunsch sei uns Befehl. Bitteschön.
Vielen Dank.
Hallo, Marcel.
Hi, Helena.
Wir haben einen neuen Gast in unserer kleinen Kantine.
Yes. Marius Lamprecht.
Hallo. Grüß euch beide.
Hallo.
Ein Kollege aus der Abteilung Schauspiel.
Hallo.
Marcel, magst du ein bisschen was über... Das wird auch sehr lustig heute mit den Namen Marius und Marcel. Marcel, magst du... Marcel, magst du unseren Gast mal kurz vorstellen?
Ich probiere es. Ich gebe mal wieder die Einleitung. Marius, du bist in Berlin geboren.
Genau. Richtig.
Wo bist du in Berlin geboren?
Ich bin in Friedrichshain geboren und in Treptow aufgewachsen.
Das heißt, war das noch im Osten? Oder war schon
die Bessie ist hier so, was ist der
Osten?
Ich
bin im März 90 geboren, ich bin zwischen Wende und Mauerfall geboren tatsächlich und habe noch einen DDR-Stempel in meinem Geburtsschein, ohne Witz, aber aufgewachsen bin ich dann halt schon in der BRD, also dann schon nach der Wende eigentlich, es war, genau. Und meine Eltern sind dann auch ein paar Mal umgezogen, so innerhalb des Ostsektors noch, ja, und dann bin ich da irgendwo in Treptow gelandet und bin da heute wieder, lebe da heute in Adlershof mit meiner Frau und Hund, genau.
Wie schön.
Wie schön. Frau und Hund. du hast nach dem Abitur, hattest du privaten Schauspielunterricht.
Mhm, genau.
Hattest du schon früh Interesse an Schauspiel oder kam dir dann wirklich erst nach dem Abitur die Erkenntnis, ich möchte Schauspieler werden?
Das kam in der 10. Klasse auf, weil mein Bruder ist da schuld tatsächlich dran, der ist auch Schauspieler und der hat das vorgemacht irgendwie. Also der hat dann einen Studienplatz bekommen in Leipzig und ich habe in der Zeit noch meinen 10. Klasseabschluss gemacht und habe dann gesehen, ey, das kann man studieren und hatte dann auch Interesse daran durch Theater-AGs in der Schule, durch Spielen in der Freizeit. Und habe dann für mich einfach gemerkt, das ist das, wofür ich mich am meisten engagiere in der Schule und der Rest hat mich eigentlich wirklich null interessiert, kein Mathe, Biologie, es hat mich alles nicht interessiert
mich
und
auch.
Ich war, ja, wurde von den Lehrern auch immer nicht so angesehen, also ich habe Sätze gehört wie Marius, mit dem Theater kannst du kein Abitur machen, ob das was wird, weiß man nicht und es hat dann doch geklappt danach, da war ich dann auch sehr froh, dass es dann...
Das heißt, du hast dein Abitur dann gar nicht gemacht?
Doch, du hast es. Ja, genau, ich habe es gemacht und bin dann wollte das noch durchziehen, noch zu Ende, die 13 Jahre und dann habe ich mich beworben, gejobbt und parallel vorgesprochen, ein Jahr und dann hat es in Potsdam geklappt, genau.
Schön, ja, es war bei mir ähnlich. Ja. Ich habe auch nur die Schule gemacht, um irgendwie das Abitur am Ende in der Tasche zu haben.
Natürlich.
Aber ich hatte immer so dieses eine Ziel vor Augen, ich möchte Schauspieler werden.
Ja. War das bei euch auch so, dass das, also ich hatte
immer. Ist das deine erste Frage, Mann?
Ja, das ist meine erste Frage. war das bei euch auch ähnlich, dass man dieses Gespür hatte, man geht vorsprechen, aber nicht mit diesem, oh Gott, ich habe Angst, ich muss jetzt hier vor den Dozenten was spielen und zeigen, oh Gott, hoffentlich nehmen die mich. Wie war das bei euch? Also hattet ihr auch so ein Gespür von wegen, das wird schon irgendwie klappen? Also es gab so eine Seite, die sagt, das ist safe, das wird. Und dann gab es eine andere, die sagt, na mal gucken. So war das bei mir.
Mhm.
Und dann irgendwie hat das aber immer überwiegt, dass ich dann selbstbewusster wurde und wusste, ey, das klappt irgendwann. Ich habe einfach Lust, hier was zu zeigen.
Mhm.
Und
ach so, richtig Spaß hatte ich nicht daran, weil ich immer so, ich hatte immer den Druck, ich will das machen, aber ich war nicht optimistisch dabei. Also ich dachte immer, es kann auch einfach, ich kann jetzt auch 3 Jahre vorsprechen gehen und es klappt nirgends. Und deswegen immer so diesen Druck zu haben, oh Gott, es muss irgendwo klappen. Deswegen war ich oft irgendwie verkrampft.
Mhm.
Und die Zeit war... Naja, es ist schon eine verdammt anstrengende Zeit. Ne? Also ich war 1,5 Jahre, glaube ich, vorsprechen. Ich war an ziemlich vielen Schulen vorsprechen. Kam dann oft in die letzte Runde und dann immer kurz vorher es dann nicht zu bekommen. Das war einfach wahnsinnig anstrengend. Und hat mir wenig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
Ich habe es gehasst.
Ja.
ich habe es gehasst. Ich habe, aber hätte ich nicht früh relativ irgendwie Erfolg gehabt mit in Endrunden kommen und so, hätte ich es auch, glaube ich, nie so lange weitergemacht, weil ich halt irgendwie die Sicherheit hatte, es hat schon ein paar Mal irgendwie wenigstens zur Endrunde gereicht, dann wird das jetzt auch weiterhin klappen und irgendwann läuft's. Aber ich hatte auch wirklich Momente, wo ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich, Leute, was ist denn bei euch falsch? Nehmt mich doch einfach mal auf.
Ja.
So. Aber ohne die Sicherheit, dass es irgendwann klappt, hätte ich das nie gemacht. Also wer ist denn so doof und macht das 2 Jahre lang?
Ja. Aber das heißt, warst du ein Schultourer oder ging es bei dir relativ schnell?
Es ging tatsächlich, also meine erste, die erste Schule, wo ich in die zweite Runde gekommen bin, das war Potsdam. Ich hatte davor, das war die dritte Schule. Ich hatte dann irgendwie, Leipzig war meine erste, glaube ich, und dann war die Ernst Busch. Und in Potsdam bin ich dann relativ weit gekommen so und bin da durchmarschiert durch die Prüfung, auch wahrscheinlich mit Ach und Krach, wie es heute einschätzen
das
würde.
Weiß man nie.
Es gibt ja Dozenten, die dann einen mögen, glaube ich auch, und die einen dann besonders da so nochmal pushen und sagen, ich will den aber da drin haben. Vielleicht war es so, keine Ahnung. Ich will es auch eigentlich will man es gar nicht wissen, weil man ist dann doch froh, den Platz bekommen zu haben. Ja. Und aber ich war nicht wirklich in so vielen Städten. Also ich bin hier in Berlin, die Schulen habe ich abgegrast, in Hamburg war ich, München habe ich überhaupt nicht gemacht. Mhm. Da bin ich gar nicht hingekommen und Essen auch nicht. Also war eigentlich nur dieser Raum. Leipzig war, glaube ich, das weiteste und Hamburg, das war, wo ich vorgesprochen habe. Genau.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man irgendwie wenigstens einen Dozierenden auf seiner Seite hat irgendwie, der oder die einen so durchpusht. Ja. Weil, also ich hatte mal eine Endrunde gehabt und da wurde ich nicht angenommen. Dann wurde mir halt gesagt, es gab eine Gegenstimme, weil der Mensch fand ich halt nicht sympathisch. Und dann ist es halt, liegt es halt wirklich daran, dass der einen vielleicht auch irgendwie als talentiert irgendwie befindet, aber dich einfach nicht mag, wie du redest oder so. Oder dich einfach nicht gern mit dir ein Bier trinken gehen würde. Das ist natürlich bescheuert, dass davon eine Zukunft abhängt, aber so ist das Leben.
Aber man darf dann im Beruf eigentlich nicht privat sein, ne? Das ist halt auch
Das ist halt der Witz an der Sache, ne? Also es geht halt um einen Ausbildungsplatz und nicht um irgendwie einen Trinkkumpan für die nächsten 4 Jahre. Aber vorbei, ist okay, hab ich hinter mir, ne? Schön.
Ja, ich bin auch sehr froh drum. Aber sag mal, Marius, dein Bruder ist auch Schauspieler. Mhm. Kommst du grundsätzlich aus einer Schauspielfamilie oder seid ihr beiden die Ausnahmen?
Wir sind die Ausnahmen tatsächlich, okay. Wir beide. Meine Mutter ist Altenpflegerin in Berlin, hat einen eigenen Pflegedienst und mein Vater arbeitet in der Warschauer Straße in so einer Zugwartungsfirma. Mhm. Und eigentlich, also mein Vater ist sehr musikalisch, der hat in der DDR eine Band gehabt auch, richtig, und der spielt auch heute noch sehr gut Gitarre. Mein Opa konnte das auch, also war auch sehr musikalisch eigentlich. Also wir sind eine Familie, da ist ein bisschen Musikalität drin gewesen von Anfang an. Aber keiner ist wirklich, glaube ich, Schauspieler gewesen. Also kann ich mich nicht erinnern. Hm. So, und da sind wir die Vorreiter. Wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht, weiß ich nicht. Mal
gucken. Ich bin auch der Paradiesvogel der Familie. Bei mir war niemand in der Kunst. Ich glaube, laut meiner Oma war meine Uroma Chorsängerin im Mainzer Theater. Mhm. Aber who knows, vielleicht ist das auch nur eine Legende, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht, wie schnell jemand noch diesen Weg gehen wird, den ich gegangen bin. Ich weiß es nicht.
Naja, ich habe nicht viele Leute in meiner Familie, die nach mir kommen. Ich bin die Jüngste und ich glaube, ich habe, wie heißt das, wenn meine Cousine ein Kind gekriegt hat? Wie ist da der Verwandtschaftsgrad da? Keine Ahnung. So wenig habe ich mit Familie zu tun.
Was, die Tochter deiner Cousine?
Der Sohn meiner Cousine.
Das ist, glaube ich, dein Großcousin, Großcousine, oder?
Großcousin oder so. Das ist jetzt der jüngste Mensch in meinem Familienkreis so. Aber ich glaube, den Weg, den will auch niemand gehen, weil den alle mitgekriegt haben bei mir. Und die sagen so, nö, hier geblieben, kannst du lassen. Ja. Denk gar nicht dran, mach doch was Vernünftiges, wie ihr großer Bruder.
Alle so. Abgeschreckt.
Ne? Ja.
Wir haben jetzt eben über die Vorsprechen gesprochen, dann hast du in Potsdam Schauspiel studiert. Mhm. Woran denkst du am liebsten zurück während deiner Studienzeit?
An gar nichts offensichtlich.
Nein, ich muss überlegen, weil das ist jetzt doch schon wieder ein paar Jahre her. Ich erinnere mich an unendlich viele Partys.
Was sind Partys?
Ja.
Partys? Lange Partys, nicht gehört. Lange.
Stimmt, das gab es mal irgendwann vor Ewigkeiten. Ich erinnere mich an tolle Monologabende, tolle Monologarbeiten auch, die ich gemacht habe mit Dozenten und viel gelernt habe, so über das Handwerk auch, ins Handwerk mitbekommen habe. Ganz besonders bei meinem Sprechdozenten, weil der auch Schauspieler eigentlich ist und der ist dann in das Sprecherfach gewechselt sozusagen und hat dann nochmal eine Sprechausbildung gemacht und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt, also wirklich schauspielerisch auch und und der hat mich dann auch mit fürs ZAV vorbereitet, für die ZAV-Vorsprechen und so und das war schon sprachlich da auch von dem sehr viel mitbekommen für die Bühne und das war super.
Vielleicht müssen wir kurz ZAV vorsprechen, ja. Erklären.
Das ist die zentrale Arbeitsvermittlung. Das ist
eigentlich unser Arbeitsamt, ne?
Unser Arbeitsamt.
Unser Arbeitsamt.
Und die zentralen Vorsprechen finden immer für das, den Absolventenjahrgang statt. In Berlin, München und Neuss, glaube ich, inzwischen. Mhm. Und da tourt man eine Woche alle Schauspielabsolvierenden Touren durch ganz Deutschland.
Wie bekloppt.
Wie bekloppt in großen Gruppen und haben teilweise so morgens um 9 irgendein Vorsprechen in auf irgendeiner Probebühne von irgendeinem Theater in Neuss. Und da kommen dann hoffentlich Dramaturgie-Menschen und Intendanten und Intendantinnen. Und gucken sich das an und wenn man Glück hat, kriegt man ein Vorsprechen oder sogar sofort einen Job. Und das passiert jedes Jahr. Sehr anstrengend, aber auch sehr lustig. Also ich hatte sehr viel Spaß in der Woche. Hm. Ich war auch sehr krank. Ich hatte, glaube ich, eine ganz schlimme Angina und hatte vor meinem ersten, vor dem letzten Vorsprechen dann in Berlin so einen kurzen Panikanfall, weil dann doch plötzlich Leute im Publikum saßen, wichtige. Und ich wusste, ich habe gleich den ersten Auftritt, ich muss singen und ich habe keine Stimme und ich bin komplett zugedröhnt auf Antibiotikum und sonst was. Und ich dachte so, okay, fake it till you make it. Ja. Sally Bowles ist halt irgendwie auch ein bisschen seltsam. Ich kann mich nicht daran erinnern, an dieses Vorsprechen, ich war einfach komplett weg.
Ich habe eigentlich auch ganz schöne Erinnerungen an diese ZAV-Runde. Auch wenn sie im Nachhinein, also das mit den Vorsprechen und so, ist super anstrengend und geht voll auf die Nerven. Aber wir haben als Jahrgang haben wir in Neuss bei Düsseldorf in einem Künstlerhof übernachtet, als Jahrgang zusammen. Wir waren cool. So ein sehr harmonischer Jahrgang und also wir machen alles zusammen. Und dann waren wir auf diesem Künstlerhof und jeder hatte so seine Zimmer und irgendwann sagen so die Mädels, Marcel, komm mal schnell. Wir haben etwas in einer Truhe gefunden. Hier ist ein Ausweis. Hier lebt eigentlich jemand. Und ich so, oh Gott. Und dann haben wir uns auf einmal so in Rage geredet. Und so, Gott, hier wurde vielleicht jemand umgebracht. Wer weiß, wer weiß. Mhm. Dann haben wir diesen Namen gegoogelt und dann kamen wir darauf, dass dieser Hof gehört einem Menschen, der für einen Kunstraub verantwortlich war. Ich weiß nicht, lass mich lügen. Wie heißt dieser Mensch? Ganz bekannt aus Düsseldorf. Der war im Gefängnis wegen irgendwelchem Kunsthandel und führt jetzt diesen Hof und das war total aufregend für uns alle, weil wir da eben mit einem Ex-Sträfling auf diesem Hof waren und am nächsten Tag mussten wir dann frühmorgens raus und das war ein kleiner Funfact. So.
Lustig, Marcel.
Super. Zurück zu Marius. Ja. Nach dem Studium war deine erste Station Osnabrück.
Genau.
Und eine Produktion war besonders erfolgreich.
Genau, The Trip.
The Trip. Das,
genau, also damit sind wir getourt. Also das war
eine tolle Erfahrung. Um was geht's denn in dem Stück?
Na, in dem Stück geht es um um drei syrische Bürger, die in Homs leben und dort an der Revolution beteiligt waren. Und es geht um deren Leben und wie sie die Revolution erlebt haben. Und es war zur Zeit der Flüchtlingskrise, war das ja ein ganz hochaktuelles Thema. Und sie beschreiben quasi einfach ihre Stationen. Der eine hat auf dem Markt angefangen, Dinge zu verkaufen, ist dann mit der Kamera rumgerannt während dieser ganzen Revolte und hat die ganzen Geschehnisse aufgenommen, wurde dann verhaftet aufgrund dessen und ist dann gestorben, verschollen, was auch immer. Die eine ist, wie war denn das? Die ist dann irgendwie auf tragische Weise auch irgendwie gefangen genommen worden, ist dann vergewaltigt worden und so weiter und ist dann gefoltert und ganz schlimm und es werden einfach diverse Bilder aufgemacht, die man in unserer Gesellschaft gar nicht so kennt und der Regisseur, mit dem wir das gemacht haben, der kam aus Homs so und der hat das alles dort live miterlebt und hat daraus dann halt ein Stück gemacht aus diesen Erlebnissen, aus verschiedenen Perspektiven und so weiter und genau. Und eigentlich werden nur wirklich drei Leben erzählt. Mhm. Aus einem Konglomerat von vielen Leben sozusagen. So, weil das diese drei Leute dort stehen für sehr viele, die da gestorben sind. Und das haben wir dann auch tatsächlich vor Flüchtlingen gespielt, die in Osnabrück dann in Osnabrück gelandet sind und die haben geheult. Haben das gesehen und haben vielleicht nichts, vielleicht ganz wenig verstanden, aber die haben durch die Bilder ihre Heimat wieder gesehen und das war so berührend, weil die die konnten das nicht fassen. Das war, und wir standen da oben, wollten uns fast gar nicht verbeugen, weil wir so dachten, oh Gott, nein, das ist schön irgendwie, aber auch schlimm, wenn man das so sieht und man glaubt denen das halt einfach, weil die haben diesen Mist einfach erlebt, ja, und was weiß ich noch alles. Und damit sind wir dann auch getourt, waren in Darmstadt, in Frankfurt, genau, in Berlin an der Schaubühne waren wir hier und sind damit dann rumgereist. Und das war immer wieder ein Erlebnis. War okay. Schön, das war toll.
Osnabrück. Und hast du da irgendwas, was ist da der krasseste Moment gewesen? Vielleicht in der Probenzeit oder auch in der Zeit, in der ihr damit rumgetourt seid, der dir so im Gedächtnis geblieben ist?
Es gab, oh Gott, ich muss das erstmal wieder sagen, ich muss das erstmal, muss ich erstmal wieder hochholen, das ist lange her. Immer wieder, wenn er uns zum Beispiel so Bilder, er hat ja auch auf seinem alten Handy, hat er die Videos uns gezeigt, wie das da vonstatten ging, wenn die Revolution gemacht haben und so weiter. Und das musste man sich vorstellen, 10-mal krasser als hier die Berliner Fanmeile. So laut und alle wollen kämpfen für diese eine Sache und das ist so ein. Das hat so eine Kraft und so eine Energie und das ist überwältigt einen auch so. Und das ist das nur auf einem Handyvideo. Und wenn man, was ist, wenn man da live dabei gewesen wäre, das ist schon heftig. Also das waren immer so Momente, wo man so dachte, boah, krass, ich lerne da jetzt was kennen, was man noch gar nicht so kannte oder was man nicht so gedacht hat, wie das wirklich war. Weil man hat ja auch nicht alle Bilder gesehen aus der Zeit, ne? Das ist, muss man auch dazu sagen. Das waren dann so die Momente und dann auch. Wenn der Regisseur dann auch manchmal weinen musste, das war auch, weil er sich halt zurückerinnert hat und so und dann bei manchen Sätzen emotional wurde und das war dann schon so, okay, das geht richtig tief. Und
boah,
das war krass. Und es war halt einfach schön, weil es auch so brisant war und da ging es um viel und da ging es um dieses Thema, was jetzt gerade einfach wirklich wichtig ist und verhandelt wird und das war, glaube ich, da nochmal, hat eben nochmal so eine Schippe draufgegeben, das unbedingt zu machen. Ja, diese Aktualität damals.
Ja. Du bist nach Osnabrück, bist du dann erst ans Schlosstheater Celle. Und dann bist du seit 2018, bist du nun hier am Krippstheater.
Genau.
Wie hast du hierher gefunden? Hast du dich hier beworben? Wurde man auf dich aufmerksam?
Ich bin am Hansaplatz ausgestiegen und dann war da ein Theater. Mit der
Da dachte ich, bewerbe mich. Nein, also das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe damals nach dem ZAV, nach der ZAV-Prüfung, das war 2014, hatte ich eine E-Mail vom Krippstheater bekommen. Und das war aber auch noch unter der alten Leitung und wurde dann hier zum Vorsprechen eingeladen. Und ich wollte auch vom Gefühl unbedingt hierher. Hat nicht geklappt. Okay, bin dann nach Osnabrück. Nach Osnabrück wollte ich mich hier nochmal bewerben, habe das getan, wurde wieder eingeladen zum Vorsprechen. Ich konnte nicht kommen, weil ich Weihnachtsmärchen gespielt habe in der Zeit. Dann bin ich nach Celle gegangen und als ich in Celle fertig war, habe ich hier nochmal eine Bewerbung hingeschrieben und dann haben sie mich eingeladen, dann konnte ich auch Finn fahren und das hat dann geklappt.
Dann hat es geklappt.
Also ich habe nicht aufgegeben, ich bin dran geblieben, ja, genau. Also es war ein langer Weg, aber es hat sich
gelohnt.
Ja,
hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt.
Hast du irgendeine besondere Erinnerung an das Vorsprechen hier?
Ja, es war, also die Leute auf jeden Fall, die dabei waren, die im Gremium saßen, das war erstmal ungewohnt, weil man ja nicht, an anderen Theatern hast du es ja meistens so, da sitzen ja dann vielleicht nur drei Leute und gucken dir dann dabei zu und bewerten dich und beschreiben, was du da machst oder entscheiden darüber, ob du da einen Job bekommst oder nicht. Und hier war das so sehr, weil alle so interessiert wirkten an den Bewerbern und an den Menschen einfach und man hat gemerkt, okay, die gucken nach einem Menschen, der hierher passt und das fand ich mega angenehm, dieses Gefühl zu haben, ey cool, die gucken, suchen nach mir, also als Mensch vielleicht, ja, und vielleicht passt das ja und wenn man dann noch spielen kann, ist es natürlich vom Vorteil. Ich weiß nicht, bei euch war es ja auch ähnlich, ihr habt ja auch eure Vorsprechen gehabt und wie war das bei euch?
Genauso, absolut.
Cool. Das mit Abstand die angenehmste Stimmung bei all meinen Theatervorsprechen.
Natürlich ist man aufgeregt und natürlich ist das irgendwie spannend und man weiß nicht so richtig und so, aber der Spaß und wirklich der Fokus auf der Person lag im Vordergrund, aber nicht aus dem Sinne von, oh, ist die uns jetzt sympathisch, sondern passt die hierher oder die, vom Mindset, von der Energie. Ja. So, also ich glaube, es geht wirklich um dieses Energieding, wo man einfach gemerkt hat, okay, das passt. Wir haben in meiner ersten Produktion hier am Krippstheater, in Das Leben ist ein Wunschkonzert, haben wir ja zusammen gespielt.
Genau.
Und wir hatten während den Proben schon sehr viel Spaß, aber während den wenigen Vorstellungen, die wir hatten, da haben wir massiv viel Spaß gehabt.
Das stimmt.
Weil ich an einer Stelle immer hinter so einer Tür sitze und so ungefähr 15 Minuten nichts zu tun habe und das bescheuerte Talent habe, mir alles merken zu können, textmäßig. Das heißt, ich kann das ganze Stück auswendig, sitze hinter der Wand und Marius sitzt hinter einer anderen Wand links. Mhm. Und dann gucken wir uns an, niemand sieht es, und wir gucken uns an und sprechen den Text stumm mit, in verteilten Rollen, immer anders.
Mit stummen Blicken. Und
mit stummen Blicken und Lip-Sinken quasi. Die Szene, in der wir beide nicht vorkommen.
Ja.
Oder
kannst du auch die Texte immer mitsprechen?
Inzwischen schon.
Das geht wirklich schnell, aber ich glaube auch echt durch den Probenprozess geht das dann wirklich, hast du das immer in der Birne, also deinen eigenen Text und dann den Text der Kollegen. Das ist auch, ja, also manchmal, es ist ja auch oft so, dass du, wenn du zum Beispiel ein Stück lang gespielt hast und so weiter und ein Kollege vergisst mal ein Wort oder so, dass du sagst, na, dein Wort war aber das. Und das finde ich so irre, dass das Gehirn das eigentlich leistet, dass du dann auch schon dem Text von deinem Partner mitsprechen kannst. Aber ja, da haben wir immer sehr viel Spaß, das stimmt.
Da sitzen wir und machen Grimassen.
Ja.
Das ist super lustig.
Das ist wirklich, das ist schön, ja, das macht Spaß.
Nein, in unseren Schneckenkostümen da sitzen und uns einen Blödsinn machen. Sehr, sehr lustig. Das ist
ein sehr schönes Stück, kann ich nur empfehlen.
Habe ich
mir angeschaut bei den wenigen Malen, die es gelaufen ist, und war sehr toll.
Ja.
Und Marius, du hast ganz beeindruckend die Rolle des Robert in die Welle gespielt.
Oh, ja, danke.
großes Lob.
Oh, danke.
Darin hast du gespielt, also Robert, einen jungen Außenseiter, der durch diese Bewegung das Gefühl von Zugehörigkeit bekommt und sich dann am Ende extremst radikalisiert.
Mhm.
Im Film endet
also in dem
tödlich
Film
für diese Rolle,
ja.
Oder? Oder auch generell im Stück? Oder habt
Buch
ihr das?
Glaube ich
jetzt
auch nicht.
Im
ich
Buch
glaube,
nicht,
es ist nur im Film.
Nicht im Film ist das in der Verfilmung.
Da mussten sie halt irgendwie es ganz krass machen am Ende.
Ja,
damit
da war es ein bisschen, war ein bisschen Drama, also das noch ein bisschen
halt
dramatischer
noch
ausmalen.
Crazy,
und,
ja.
Wo man sich dann eigentlich fragt, woher hat er auf einmal eine Knarre? So ging das mir beim Gucken.
Ja.
Wo hat er die Knarre jetzt her? Also ich meine, es war schon so ein Surprising-Moment so bei dem Film. Ich finde den Film auch gut. Ja.
Gut gespielt und alles, aber so.
Aber das war dann so, okay, ja, komm, muss das sein? Ja.
Ja, hier ist das Ende dann so ein bisschen offen.
Ja.
Was glaubst du, wie es für ihn weitergeht, für Robert? Wie endet das hier am Gripstheater?
Ich glaube tatsächlich, dass er sich einer anderen, dass er sich einer anderen Gruppierung anschließt und seinen Weg sucht, weil ich noch radikaleren Gruppen, weil er hatte ja eigentlich dadurch mit der Welle ja das Zugehörigkeitsgefühl bekommen, was er schon immer haben wollte, und hat das dann, es wurde ihm ja dann wieder weggenommen, quasi durch das Beenden dieses Projekts einfach. Und ich glaube, er ist dann weiterhin auf der Suche danach und findet es wieder in anderen Gruppierungen. Glaube ich. So wird es für ihn weitergehen, denke ich mal.
Mhm.
Ja. Ich glaube schon. Er wird dann vielleicht auch ein Stück weit zum Täter gemacht. Also ich glaube, ja. Auf jeden Fall.
Es endet hier in der Inszenierung mit einem Gesang von Robert, in dem du aufforderst, wie sind da die Worte?
Stärke durch Disziplin, Kraft durch Gemeinschaft, Macht durch Handeln.
Genau.
Ich habe sogar noch ein bisschen den Rhythmus mit.
Ja, hier, gib
Stärke
uns mal ein
durch
paar.
Disziplin, Macht, Kraft durch Gemeinschaft, Macht.
Gab es Menschen, die das dann am Ende nochmal mitgesungen haben? Hast
nein.
du da? Nee.
Nein.
Da
nein,
sind dann alle
nicht.
Völlig geplättet und denken, oh Gott.
Ob sie geplättet sind, weiß ich nicht. Ich sehe es immer nicht. Ich sehe da.
Ach so, weil
die Leute nicht. Aber
okay.
Es ist ja auch eigentlich gut, wenn sie es nicht machen.
Ja.
Es ist auch noch. Ich glaube, es ist gut, wenn sie es nicht machen.
Nicht kontraproduktiv, wenn man mitsingt am Ende. So, yay!
Yeah.
Cool!
Ja.
Faschismus, geil!
Ja.
Das kann jetzt aus dem Kontext gerissen werden.
Aber ich wollte auch nochmal dazu sagen, ich bin da wahnsinnig froh, dass wir dieses Ende haben, tatsächlich, dass er halt nicht zur Waffe greift und sich das Leben nimmt, weil das macht es klein. Also ich finde dieses Ende stärker, einfach vom Betrag dann her, dass er wirklich weitergeht in eine andere Richtung oder seinen Weg alleine sucht. Er emanzipiert sich ja dann auch total von der Lehrerin und sagt, ich brauche dich nicht mehr, du hast mir nicht geholfen, ich helfe mir jetzt selber. Ich suche mir halt vielleicht eine andere Gruppe. So.
Ja.
Und das macht das einfach nochmal, das ist dann, finde ich, dramatisch. Das ist viel schlimmer, dass er dann da mental verloren geht einfach.
Mhm.
Ja,
am Anfang vom Stück sitzt du ja im Publikum.
Mhm.
Und als ich mir die Inszenierung angeschaut habe, saß ich direkt hinter dir.
Ja, stimmt, ja.
Also ich habe dich beobachtet. Nein, aber gab es da mal so richtig seltsame Momente mit dem Publikum in der Interaktion, dass du da saßt und die das irgendwie ganz lange nicht gecheckt haben, dass du Teil des Stücks bist und dann plötzlich stehst du auf und rennst an ihnen vorbei? Und
ja, es gab dann mal, wir stehen ja am Anfang da ziemlich oft auf, wir müssen ja da auf die Bühne und so und werden ja dann immer dann nach vorne geholt quasi. Und dann laufen wir dann immer hin und her und da gab es auch mal eine Situation, wo einer so richtig laut oh, so geschnauft hat, weil er mir das so angekotzt hat, dass ich da lang musste und ich habe immer nur so Entschuldigung in der Figur, Entschuldigung.
Und
das war ja, also solche Sachen natürlich. Ich habe dann auch manchmal mich auch dabei erwischt, um Gottes Willen, hoffentlich, weil ich hasse nichts mehr als irgendwie, dass sich die Leute unwohl fühlen im Publikum. Das finde ich ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ich bin da auch immer sehr friedenstiftend und denke immer so hoffentlich auch. Oh, Ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Da bin ich dann immer so, ich möchte euch nicht zu nahe treten als Publikum. Ne? Also das ist, ja.
Ja.
Weil ein Stück weit muss eine Distanz da bleiben, finde ich. Das ist.
Ich mag es auch selbst als Zuschauer nicht, wenn mit mir interagiert wird in der Inszenierung. Ich mag das nicht so gern.
Ich saß mal in der Schaubühne in der Inszenierung im Volksfeind und neben mir saß eine damals Tatortkommissarin zufällig. Und ich war die ganze Zeit so, oh Gott, die sitzt neben mir, ist das cool. Und dann gibt es ja diesen Moment, wenn die vierte Wand aufgebrochen wird, also das sozusagen, wenn dann plötzlich mit dem Publikum interagiert wird. Und dann ging so ein Mikrofon durch das Publikum und man konnte was sagen. Und die saß die ganze Zeit neben mir, hat sich das Gesicht so zugehalten mit der Hand und war immer so, bitte nicht zu mir. Und dann guckt, und ich war die ganze Zeit, habe sie so angeguckt und sie guckt mich plötzlich an und sagt, wenn du was sagst, ich warne dich. Und ich war so, okay. Ich bin ruhig. Das war ganz seltsam. Also ich finde es auch schwierig. Auf der anderen Seite interagiere ich, wenn ich auf der Bühne bin, sehr gerne mit dem Publikum und finde es echt, also finde es teilweise auch gut, die Leute so ein bisschen aus ihrer Reserve zu locken und so ein bisschen zu einer Reaktion zu zwingen fast. Es kann einfach manchmal einfach auch sehr lustig sein und sehr cool und irgendwie spannend.
Als Spieler finde ich das auch, als Zuschauer mag ich.
Ja, wenn es die Figur erlaubt, ist das ja auch in Ordnung. Ja? Also wenn das dann die Situation auch bedingt oder so, dass man, dann kann man damit auch spielen. Aber ich finde auch, man muss damit vorsichtig sein, weil das ist auch nach meinem Geschmack. Ich mag es auch nicht. Ich bin dann auch, ich gehe weg. Also wenn ich dann immer so drin sitze, denke ich mir immer, nee, ich will jetzt nicht. Ich fühle mich hier so, ich fühle mich dann immer so ausgeliefert irgendwie. Man kann nicht weg. Und das finde ich auch, ich will eigentlich die Geschichte sehen. Ich möchte euch zugucken, wie ihr was verhandelt und miteinander. Eine Geschichte erzählt und das für mich bewerten. So. Ja.
Gibt es dann noch was dir da auf den Keks geht im Theater? Was oft passiert? Inszenatorischen Kniffen oder in der Probenarbeit oder als grundsätzlich am Beruf?
Es gibt diverse Regieanweisungen. spiel mal cool. Sei mal. Mach das mal sexy. Mach das mal, wenn ich mal sage, wie soll ich das spielen? Also,
was meinst du jetzt?
Also das sind halt immer so, ich kann es immer nicht, ich kann immer mit so Zuständigkeiten nicht arbeiten, wenn mir irgendeiner so einen Zustand immer hinknallt und sagt, das ist cool. Naja, das kann ich nicht spielen, weil dann ist das immer äußerlich. Also ich gebe mir eine Handlung, die mich so wirken lässt, dass ich cool bin, ja, dann kann ich, das kann man machen, aber ich kann nicht, weiß ich nicht.
Oder eine Haltung. Aber eine Haltung. Cool ist halt keine Haltung.
Ja. Es ist halt ein Zustand.
Das ist ja auch kein Charaktereigenschaft. Nee.
Ich hatte ein Erlebnis in den Endproben für unser Absolventenvorspiel, sagte mein Gesangsdozent zu mir, jetzt sing mal mehr Mann.
Ja.
Wahnsinn.
Wow.
Wow. Ja, schön.
Leider war ich damals nicht in der Situation, war ich nicht darauf vorbereitet und konnte nicht dagegen halten.
Ja.
Ich bin leider heulend erstmal rausgerannt, weil ich dachte, was will dieser Mensch gerade von mir? Was ist mehr Mann? Natürlich auch gerade total aktuell mit der Bewegung, Act-Out-Bewegung und so.
Das wollte ich gerade sagen.
Männlichkeitsbild.
Männlich und weiblich sind halt auch keine Adjektive, die irgendeinen Vorgang beschreiben. Also irgendwie so, das ist so, mach das mal weiblicher, mach das mal männlicher. So, es gibt in der deutschen Sprache so viele andere Worte, mit denen man das beschreiben kann, was man tun soll oder welche Idee dahinter steckt. Warum dann ist einfach auf männlich, also für jede Person auf dieser Welt, für jeden Menschen ist weiblich und männlich was anderes. Es gibt die Stereotypen, über die man natürlich reden kann, ob man die bedienen möchte oder nicht. Hm. Aber im Endeffekt ist für mich das was ganz anderes als für eine regieführende Person oder für meine KollegInnen. Ja. Oder das ist einfach, es ist einfach kein gutes Wort.
Nein, und ich finde auch, also was da auch im Rückblick auch an meiner Schauspielausbildung in Potsdam, also was jungen Menschen dann teilweise auch wirklich gesagt wird, einem Anfang 20-Jährigen, ich nehme jetzt mal das Beispiel Jungs, ja, bin, ja, sag mal, Mann, ich kenne das auch, also ich kannte das Problem auch, dass sie sagen, du musst männlicher werden, Marius, du musst, ich muss erstmal überhaupt nichts. wirklich, und dieses, ich bin so, wie ich bin. Ihr habt mich doch genommen wegen meiner Persönlichkeit, die ich habe, die ich mitbringe, ja, und ich war da auch noch total verschlossen und schüchtern und so, oh, ich will es unbedingt gut machen, ich will unbedingt ein guter Schauspielstudent sein. Aber dieses Bild von einem Mann, also was ist denn männlich? Was ist denn das? Das ist halt auch so ein Adjektiv. Souveränität vielleicht, ja. Du musst souveräner werden, damit kann ich viel mehr anfangen, als wenn mir einer sagt, sag mal, Mann. So, der muss aus den Eiern sprechen, der muss richtig, ne? Der muss so richtig. Und ich konnte damit auch, so wie du, nichts anfangen. Das war für mich, was wollt ihr von mir? Warum wollt ihr mich so verbiegen? Warum? Ja, bei Frauen ist es ähnlich, sag mal sexy. Also die weiß ich nicht, auch oft gesehen in der Schauspielschule, dass dann wirklich Frauen, also junge Mädchen, Frauen in Outfits gesteckt wurden, wo ich so dachte, das ist doch nicht wahr.
Also, mir wurde mal, als ich mir dann den Kopf rasiert habe im ersten Jahr meiner Schauspielausbildung, weil ich es einfach mal machen wollte und weil ich mir dachte, wann, wenn nicht jetzt, weil jetzt kann ich gerade sowieso nicht arbeiten und bin irgendwie abhängig von irgendwas, jetzt kann ich mir doch einfach den Kopf rasieren, kann man auch, du, Helena, du wirst immer aussehen, du wirst immer weiblich aussehen, du brauchst gar nicht dagegen zu arbeiten, wo ich sage, darum ging es mir gar nicht, ey Leute, was ist denn euer Ding? Oder dass ich teilweise Hamlet oder Richard in einer Szenenarbeit oder Monologarbeit nicht spielen durfte, wo es eigentlich, ja, die Schauspielschulzeit die Zeit wäre, wo man sowas mal ausprobieren kann, den Text mal zu nehmen. Gerade wenn es um die Textarbeit geht, zu sagen, okay, wie kriege ich das hin, einen Text einfach so klingen zu lassen, dass er von mir kommt.
Ja.
Und vor allem sind die Texte von männlichen Protagonisten in gerade Stücken von Shakespeare meistens interessanter und irgendwie haben ein bisschen mehr Inhalt. und dann musste ich aber Julia spielen, weil Helena, du bist eine junge Frau, also wirst du im Theater auch immer erstmal die Julia spielen.
Hast du deine Perücke aufbekommen?
Nee.
Um lange Haare zu haben?
Nee, ich habe am Anfang ein Ballkleid angehabt und dann habe ich das aber ganz schnell am Anfang des Monologes ausgezogen, um im Adidas-Outfit, so richtig. Asi-Bratze, 14-jähriges Teenie-Mädchen, die halt auf ihren Freund wartet. Weil das für mich das war, was ich in dem Text gelesen habe. Natürlich war das auch Rebellion, of course.
Ja, klar.
Aber es geht doch um seine eigene Ausbildung und nicht um
irgendwas. Romeo und Julia, da habe ich auch eine Geschichte. Wir haben nämlich im dritten Jahr geschaut, was ist, wenn nicht Romeo derjenige ist, der irgendwie Julia permanent verführen möchte, sondern wenn Julia diejenige ist, die sagt, okay.
Ganz ehrlich, in diesem Monolog, wenn sie auf ihn wartet, da kannst du mir nicht erzählen, dass sie ihn liebt und mit ihm kuscheln will. Also ganz nicht.
Genau, eben. Aber das so zu sehen, dass ich der sensible Romeo war und Julia hat mich da auf die Matte geschubst und damit kam auch nicht jeder klar, auf der Schule. Das war auch Gesprächsthema.
Ja.
Aber gut. Also es gibt einiges, woran man noch arbeiten muss in unserem Beruf.
Das auf jeden Fall.
Aber es geht in die richtige Richtung.
Es geht in die richtige Richtung. Ja,
und vor allem finde ich, wenn diese Pandemie vorbei ist oder ein Ende in irgendeiner Art findet oder nicht mehr so akut ist, hat man irgendwie so einen Neustart. Also man kann sagen, wenn wir jetzt wieder arbeiten, dann bitte unter den Bedingungen. Ja. Wenn wir jetzt wieder anfangen, das zu machen und irgendwie unsere Kunst zu zeigen, dann bitte unter Bedingungen, die für alle Menschen okay sind und die für alle Menschen nicht nur okay, sondern gut sind und funktionieren. Und das fände ich eigentlich, wow, so optimistisch von mir, einfach zu sagen, wir legen jetzt los und wir machen jetzt mal richtig.
Richtig.
Und nicht mehr irgendwie so ein Dreck mit mach mal männlich, mach mal weiblich. Who cares?
Das und aber auch mit dem Thema Zeit, dass man einfach auch wirklich mehr Zeit bekommt für die Dinge, also fürs Arbeiten tatsächlich. So geht's mir. Mir fehlt dieses genaue Arbeiten. Richtig, also das hat mir auch am Theater eigentlich schon oft gefehlt, weil ich glaube, also so richtig genau gearbeitet das letzte Mal war wirklich bei Wunschkonzert. Schauspielerisch gearbeitet, was für mich da auch eine Freude war. Und einfach, weil die Zeit nicht mehr da ist, glaube ich. Und das ist so schade, weil man immer denkt, ey Leute, ihr verschenkt euch Sachen, was im Text steht. Guckt doch guck doch bitte mal da rein. Mhm. Da steckt so viel drunter. Warum wird das nicht rausgehoben? Warum? Ich denke dann immer, ja gut, es ist ein Zeitfaktor, es muss schnell gehen, es muss in 6 Wochen auf die Bühne, was auch immer. Ich habe das in anderen Theatern auch erlebt. Da war dann wirklich, manchmal wurden Produktionen in 3 Wochen hochgestemmt und man denkt sich so, wie soll das funktionieren? Ja, das kann nur nicht an der Oberfläche wabern. Und das finde ich so schade, weil sich auch mal diese Zeit nehmen zu dürfen, sich mal mit dem Text auseinanderzusetzen. Sich wirklich diese Gedanken dieser Figuren zu eigen zu machen, wirklich. Das braucht ja Zeit. Das kann ja nicht einfach so von heute auf morgen, ich kann das einfach, oder ist es dann einfach da? Das würde ich mir halt auch zusätzlich wünschen, tatsächlich, wenn das irgendwann vorbei ist und wenn man so rangeht, okay, Zeit. Man nimmt sich die Zeit, man gibt den Schauspielern die Zeit. Man hackt nicht auf ihnen rum, wenn es irgendwie gerade nicht funktioniert, warum sie sich gerade nicht öffnen können. Das hat ja einen Grund.
Ja. Und also du gehst sehr auf Textarbeit. Du findest Textarbeit sehr wichtig. Wir haben gehört, du hast dir eine eigene Sprecherkabine gebaut.
Ja.
Das hat ja auch eher was mit Text zu tun. Sprechen. In der Sprecherkabine. Das hat ja jetzt auch mit Spielen natürlich, aber was braucht man aus dem Baumarkt, um eine Sprecherkabine zu bauen?
Spanplatten, viele Spanplatten. Also wir haben die nicht, also erstmal muss ich sagen, das ist auch die Kabine von meiner Frau hauptsächlich, weil sie ja als Sprecherin arbeitet sehr viel und von zu Hause online dann auch Sachen einspricht und viele Voice-Overs macht und auch Synchrondrehbücher schreibt und so weiter und so fort. Und diese Kabine haben wir gekauft, die war schon fertig aufgebaut irgendwo bei einem Sprecher und wir haben die dann abgeholt und dann zusammengebaut. Also auf jeden Fall sind sehr viele Spanplatten und sehr viel Holz.
Und die steht jetzt mitten im Wohnzimmer?
Oder? Nee, genau, im Schlafzimmer. Mitten im Wohnzimmer steht das.
Mitten im Schlafzimmer.
Wenn man auf dem Sofa sitzt, muss man sich immer so um die Ecke, um die Kabine drumherum auf den Fernseher schauen.
Nein, steht im Schlafzimmer und es ist wie so ein kleiner Raumtrenner, aber es geht noch. Ich habe erst gedacht, als ich das Ding gesehen habe, um Gottes Willen, wie soll das in unsere Zweiraumwohnung passen? Aber es hat funktioniert. Und
sehr
jetzt,
schön.
Ja, ist gut.
Sehr, sehr cool. Schön.
Ja.
Was ist das Erste, was du nach der Pandemie machen wirst? Eine Party?
Urlaub. Ich werde irgendwo ein Bier trinken gehen, glaube ich. Mal mit meinen Eltern, beim Vater und mit meinem Bruder wahrscheinlich mal.
In so eine geile Kneipe?
Ja.
Ah, geil.
Ja, so richtig einfach so ein...
Oh, ich vermisse Kneipentouren so sehr. Also einfach dieses in einer Bar sitzen und ein Bierchen trinken. So schön. Oh. Na, da freue ich mich.
Im Sommer dann, wenn es wieder warm ist und schön draußen sitzen, irgendwo im Biergarten sitzen.
Ja irgendwann. Irgendwann wieder. Hast du noch eine Frage an uns, Marius? Lustige Fun Facts über Marcel und Helena.
Wie geht's euch jetzt momentan in der Pandemie?
Mir geht's okay, muss ich sagen. Also mir könnte es schlechter gehen, mir könnte es aber auch besser gehen. Ich suche mir immer so kleine Sachen, die mich irgendwie über Wasser halten und an denen ich mich irgendwie ein bisschen abarbeiten kann. Ich habe jetzt Französisch wieder angefangen zu lernen.
Cool.
Oui, oui. Ich habe mir ein Lernbuch geholt und wie in der Schule sitze ich da jetzt wieder und lerne Vokabeln und probiere so Sachen, ne?
Ja.
Und ich freue mich auf unsere nächste Produktion,
Stimmt.
die wir zusammen machen werden.
Und dann arbeiten wir dann das erste Mal zusammen, ne? Ja.
Yes, ja.
Ja. Sehr schön.
Ich schon mit euch beiden zum ersten Mal.
Ja.
Ach, ihr habt auch noch nicht zusammengearbeitet?
Nee.
Wir haben uns über diesen Podcast kennengelernt.
Ah ja.
Mhm. Ja. Nee, ich mache jetzt auch in den letzten paar Wochen, habe ich es irgendwie geschafft, mir immer irgendwie die Woche zuzupacken mit Sachen, die zu tun sind und so. Und habe irgendwie angefangen, auch als Sprecherin teilweise zu arbeiten, einfach um das mal gemacht zu haben und was zu tun. Und dann macht man irgendwelche E-Castings und irgendwelchen anderen Kram. Und man hat ja immer irgendwie was zu tun. Schon, also es geht manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich freue mich jetzt auch echt wieder, einen Probenalltag irgendwie zu haben. Ab in ein paar Wochen.
Hast du irgendeinen Tick, auf den ich mich einstellen muss, wenn ich mit dir arbeite? Gibt es irgendwas?
Nein. Kann nicht. Nein, alles gut. Also ich glaube.
Das tägliche Brötchen vom Bäcker, das ist ein Tick. Das Eibrot.
Kaffee. Also ich trinke, ich
Kaffee
bin ein totaler
Kaffee-Junkie. Ja. Kaffee und Eibrötchen.
Das Eibrötchen, genau.
Eibrötchen.
Das gute alte Eibrötchen.
Und wenn du den Kaffee dann mal nicht hast, hast du schlechte Laune, oder?
Schon. Ich werde hibbelig. Ich denke, ich brauche einen Kaffee. Und dann ist es meistens so, dann ist der Kaffee gerade fertig und dann soll die Probe aber schon losgehen. Ich bin so, nein, ich muss auch schnell mal einen Kaffee trinken.
Gerade noch so heiß und jetzt. Ja.
Trinkst du dann zu Hause ein und auf der Arbeit?
Okay. Ich trinke zu Hause nicht nur ein, ich trinke zwei. Und hier auch nochmal zwei mindestens. Ich trinke sehr viel Kaffee.
Ich bin auch bei 4 am Tag ungefähr. Ja. Also durchschnittlich 4. Manchmal mehr, manchmal selten weniger.
Ja. Ist auch das erste nach dem Aufstehen erstmal ein Kaffee. Das ist wirklich so.
Ich habe mir heute eine To-Do-Liste geschrieben. Und damit ich mal so richtig, ich habe das gelesen im Internet, dass man irgendwie so. So, das ist die Morgenroutine von Millionären. Und ich war so, yes, das mache ich.
Von Millionären?
Ja, von so richtig erfolgreichen Menschen, so kapitalistisch gesehen erfolgreiche Menschen. Und ich dachte mir, okay, gut, schreib mir jetzt eine To-Do-Liste. Also ich stehe auf, der Wecker klingelt um 8.30 Uhr. Dann mache ich das Erste, was ich mache, ist mein Bett machen. Und dann waren ganz viele andere Sachen auf der Liste, so wie das und das und das machen und das machen und das machen, Wäsche aufhängen. Aber der zweite Punkt war einfach, Kaffee. Es war einfach wirklich Bett machen, Kaffee. Und ich habe mir da wirklich, ich zelebriere das wirklich morgens auch mit meiner besten Freundin, mit der FaceTime ich, die wohnt in Wien. Und dann trinken wir morgens zusammen einen Kaffee über FaceTime. Das ist dann so eine halbe Stunde und wir sehen beide aus, als wären wir irgendwie gerade aus dem Bett gefallen, trinken einen Kaffee und dann kann es losgehen. Also Kaffee ist sehr wichtig. Wir sind jetzt auch schon wieder an der Endzeit angekommen, an der Endzeit.
Die Endzeit.
Am Ende angekommen. Endzeit. Wir haben jetzt noch unsere kleine Speedrunde für dich. Aha. Und wünschen uns von dir, dass du mit Assoziationen, kurzen, kleinen, knappen Wörtern oder Sätzen schnell antwortest und dann bist du entlassen.
Okay. Entlassen?
Von unserem Podcast.
Endzeit entlassen.
Und dann gehst du.
Okay, bist du bereit?
Ja.
Let's go.
Gemüse.
Gurke.
Tradition.
Sorben.
Koffein.
Schwarz.
Frühling.
Stephen King.
Vorbild.
Sänger.
Lieblingsband.
Queen.
Krippstheater.
Linie 1.
Die man auch gerade im Hintergrund gehört hat. Yes. Schon wie schön, dass du da warst, Marius.
Ja, ich bedanke mich.
Sehr schön.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und wir hören uns das nächste Mal. Genau.
Wir hören uns das nächste Mal.
Mach's gut, Marcel.
Ciao, Helena.
Tschüss, Marius.
Tschüss. Ciao, ihr beiden.
Ciao. Das war Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.